Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Ganz herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Ja, und unser heutiger Gast, der lebt den unternehmerischen Pragmatismus. Nach Stationen bei BCG, Golding Capital und als Mitgesellschafter einer Asset Management Boutique ist er heute Mitgründer von Family Trust, einer Beteiligungsgesellschaft, die mit viel operativer Nähe und klarem Blick auf Value Creation im Small Cap Segment investiert. Er kennt die Branche tatsächlich aus nahezu jeder Perspektive als GP, als LP und eben als Unternehmer. Und nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Trends wie LTIFs, Megafonds oder Venture-Capital-Euphorie geht. Ganz herzlich willkommen, Florian Schepp.
Vielen Dank. Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Super. Start mal direkt rein, würde ich sagen. Allererste Frage. Du bist damals von der Beratungswelt dann in die unternehmerische Verantwortung gewechselt. Ich finde diese Entscheidungen immer wahnsinnig spannend. Was hat dich da dazu bewegt?
Da muss man sich erstmal fragen, wie ist man überhaupt in der Beratung gelandet, wenn man sagt, in der Beratung schreibt man Folien, was andere Leute machen sollen. Also macht man nichts selber, ja, das bin ich eigentlich nicht der Typ dazu. Aber damals, ich habe in St. Gallen studiert, da gab es eigentlich nur den Weg Unternehmensberatung oder Investmentbanking. Da hatte ich schon ein paar Unternehmensberatungspraktika gemacht, dann bin ich in der Unternehmensberatung gelandet, bin zu BCG gegangen, damals nach München, war so ein Lifestyle-Office. Weil hier gab es keine richtigen BCG-Kunden, so Allianz, Münchner Rück, das waren alles, war alles McKinsey-Land damals. Die Berge hier und zum Skifahren war es ja gut. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht. Und am Ende, also ich muss nur sagen, da ist man ja mit 25, wenn man in die Unternehmensberatung kommt, da weiß man noch nichts. Eine super Ausbildung. Du darfst in alle Unternehmen rein, darfst da irgendwie auch die Fragen stellen, die eigentlich sagen, deinem Alter gar nicht angemessen sind und Dinge machen. Aber letztlich bist du da als junger Mensch mit schlecht sitzenden Anzügen von der Uni, schreibst Folien, eben was andere Leute machen sollen, machst nichts selber. Und fairerweise ist es so, wenn man jetzt sozusagen so rückblickend sagt, dann hat man immer, das wusste man auch genau, wie das war. Die Hälfte der Projekte sind sehr wertschiften und die andere Hälfte sind halt irgendwie extrem prozessgetrieben und ist super für die Unternehmensberatung, die weiter zu verkaufen. Und aber wertstiften, das ist schon schwieriger, ja. Sagen so, das kann man aushalten und sagen so, aber ich bin ein extrem pragmatischer Typ, der dann auch Dinge selber machen will, ja. Und dann habe ich noch ein MBA in INSEAD gemacht und danach direkt den Absprung genommen und Golding Capital Partners ist ja von Jeremy Golding gegründet. Das ist ein Ex-BCGler, so kam der Kontakt da zustande. Und ich war damals der vierte Mitarbeiter. Und das ist natürlich, ich bin nicht derjenige, der selber auf die Idee kommt, was man jetzt gründen kann. Aber wenn es dann schon mal sagen die Idee da ist, dann weiß ich genau, was ich jetzt machen muss, um es irgendwie größer zu machen. Und irgendwie, das wird sich vielleicht dann auch durch den Podcast durchziehen. Das Machen ist eigentlich meistens Ärmel hochkrempeln und Leute anrufen und hinfahren und halt machen, ja, und viel arbeiten. Das ist gar nicht so viel Raketenwissenschaft, ja, zumindest am Anfang. Und dann habe ich ein paar Jahre Golding Capital Partners aufgebaut, ja. Und am Ende, sagen, Firma muss nicht Shep Capital Partners heißen, aber irgendwie war immer noch ein kleines Unternehmen und dann hat sich irgendwann die Gelegenheit ergeben, zu einem Spin-off der Uni St. Gallen zu gehen, zu Vescore. War damals auch ein kleines, sehr kleines Unternehmen, aber dann konnte ich gleich das Gleiche, was ich bei Golding gemacht habe, auch nochmal wiederholen. Und dann kann man irgendwie so ein bisschen auch die Fehler auslassen, die man dann da beim ersten Mal gemacht hat oder sagen, zumindest die Learnings nutzen, so rum. Und da sind wir gleich groß geworden. Also es war im liquiden Asset Management Bereich, aber relativ hochkomplexe Anlagestrategien, also da zwar jetzt nichts für Privatkunden, sondern wir hatten da Mandate von Volkswagen oder von den großen Pensionskassen oder Versicherungen in Deutschland. Das habe ich 10 Jahre gemacht, dann haben wir die Firma verkauft sind von 300 Millionen Assets under Management auf etwas über 7 Milliarden gekommen, also recht groß, haben es dann an eine Schweizer Bankengruppe verkauft. Und zu dem Zeitpunkt hat sich dann mein alter BCG-Kollege, der Andreas Augustin, gerade selbstständig gemacht, nachdem er 10 Jahre lang erst im Investment-Team und dann als CEO von Portfolio-Gesellschaften bei Orlando Management tätig war. Und dann, das war so im Herbst 2014. Und im Herbst 2014 waren wir gerade im Verkaufsprozess. Also sagen so, wir hatten die erste Hälfte der Firma in 2013 verkauft. Und dann sind die Käufer der Hälfte dann an uns herangetreten und haben gesagt, wir brauchen die andere Hälfte auch früher als gedacht, weil wir hatten noch einen Earnout am Hals. Und dann haben gesagt, gut, das machen wir so. Wir haben ja gerade auch den Finanzplan für die nächsten 3 Jahre im Aufsichtsrat verabschiedet. Also natürlich, die Zahlen gehen nach oben. Dann kann man ja den Earnout ziemlich leicht ausrechnen. Das haben wir dann auch gemacht. Dann kam eine schöne Summe raus. Dann haben gesagt, ja klar, da einigen wir uns drauf. Dann haben wir uns noch irgendwie ein bisschen runterhandeln lassen, weil es war eh nett. Und dem Andreas habe ich gesagt, so jetzt, der machte sich gerade selbstständig und gesagt, nach 10 Jahren, wenn man es jetzt bei Orlando gelernt hat, dann entweder macht man es dann selber oder man macht es halt nie selber, man wird nie selber dann was Eigenes. Und dann habe ich gesagt, so, wir sind auch am Firmenverkaufen. Jetzt gehen wir in die Selbstständigkeit, weil selbstständig klingt ja viel besser als arbeitslos, ja, also klingt viel schicker. Aber es war tatsächlich so, in 2015, dann meine Frau und ich zusammen hatten eine Einkommensteuererklärung abgegeben, sagen, und wir haben zusammen dann ein Einkommen von 34.000 Euro gehabt, ja. Also so Selbstständigkeit, wenn beide selbstständig sind und gerade nichts ist, dann also fängst du wieder an, nachdem du gerade deine Firma verkauft hast. Aber dann haben wir irgendwie, dann hat man ja zum dritten Mal das Gleiche gemacht. Du musst ja irgendwie ein Netzwerk aufbauen. Du musst, vorher waren es ein Netzwerk an Kapitalanleger und jetzt ist es halt musst es dann halt Family Trust in den Markt bringen und den Leuten erzählen, was du machen willst und warum du glaubhaft Geld hast, dass du dann eine Transaktion durchstehen kannst. Weil das ist ja, Transaktionssicherheit ist ja, sagen, wenn du in den Markt kommen willst, was extrem wichtig ist. Die M&A-Berater wollen ja nicht mit jemandem bis zur Ziellinie marschieren, der dann irgendwie 3 Wochen vorher kein Geld hat. Ja, und im Grunde so bin ich von der Beratung ins echte Tun gekommen. Und irgendwann, ich glaube, wenn man das dann 3-mal macht, also da muss man gut werden, sonst ist man ja deppert.
Das kann ich nur nachvollziehen, ja. Was sich durchzieht, sind jetzt so die Worte machen, tun, quasi dieser Aktionismus, der ja im Unternehmertum sehr, sehr wichtig ist, das kenne ich selber. Dein Motto ist ja auch so ein bisschen No Bullshit, habe ich zumindest im Vorgespräch vernommen. Was heißt das für dich im Alltag ganz konkret?
Mhm. Vielleicht noch kurz zurück zu dem Machen. Bei meiner letzten Firma, da saßen wir da im Büro am Siegestor und dann kamen immer viele, wir hatten da gute Kontakte zu Siemens hinein, dann kamen dann auch recht hohe Tiere von Siemens, die haben dann immer uns ihre Geschäftsideen erzählt, auch Senior-Leute, wie sie denn, was sie denn dann sich selbstständig jetzt machen wollen und wo sie da erfolgreich sein werden. Da haben sie irgendwo ein großes Büro, ein schickes Büro sich angemietet und dann gewartet und bis dann halt irgendwie nach 1,5 Jahren gemerkt haben, Mist, also irgendwie vielleicht war es doch mehr die Siemens-Visitenkarte, die dann irgendwie da oben stand, als zu sagen, dass die Leute mich alle so toll finden, obwohl ich irgendwie Bereichsvorstand oder was auch immer, Bereichsvorstand waren es jetzt nicht, aber was auch immer bin. Und die sind dann nach 1,5 Jahren oder 2 Jahren verschwunden, dann immer in irgendwelchen hier in regionalen Stiftungsvorständen oder sonst was, also auch angesehene Stellen, aber da war es nichts mehr. Ja, weil die halt nicht rausgefahren sind nach Günzburg, wo im Winter der ECE stecken bleibt beim Schnee oder nach Buxtehude, und das musst du halt, ne? Du musst halt zu den Unternehmern nach Buxtehude fahren. Das muss irgendwie nervig sein. Und du musst irgendwann dann abends irgendwo am Arsch sitzen, dich fragen, boah, was mache ich jetzt hier? Und jetzt muss ich eigentlich noch nach München zurück. Und das ist 4,5 Stunden Fahrt. Fahre ich jetzt? Ist schon so spät oder fahre ich nicht mehr? Das gehört aber dazu. Das musst du machen, sonst, meiner Meinung nach, also sagen, sonst kommst du nicht weit. Ja, klar, es gibt immer so sagen, die Fälle oder heutzutage irgendwie, glaube ich, dem, was der Gen Z auf Instagram vorgehalten wird, einfaches Geld mit X oder Y verdienen und schnelles Geld und die 10.000 Euro im Monat passives Einkommen. Passives Einkommen gibt's nicht. Du musst ja arbeiten, ja. Und das ist der Teil Machen. Und zum Machen dazu, also ist das Wort No Bullshit, kommt eigentlich von meinem Kollegen, weil ich ihn gefragt habe, wie würdest du mich da so sehen? Weil mir ist gar nichts eingefallen. Man denkt ja nicht so dauernd strukturiert über sich selbst nach. Und das ist aber so. Also ich bin mir da auch eigentlich für gar nichts zu schade, ja. Also jetzt nicht, dass es schlimm ist, aber sagen, ich stehe halt im Büro, bin ich halt derjenige, der irgendwie auf dem Stuhl steht und die Glühbirnen austauscht. Ich räume auch regelmäßig die Spülmaschine ein oder aus. Ja, das darf mir jetzt meine Frau, heute hört hoffentlich den Podcast nicht, weil daheim stelle ich mich immer so blöd an, dass ich dann nicht mehr machen muss. Aber in der letzten Firma war es immer so, wenn der Praktikant irgendwie Deo versagt hat oder Mundgeruch hat, also dann bin ich das halt derjenige, der es denn schonend, aber offen, also sagen so direkt beiträgt. Und null Bullshit heißt auch, sagen, wenn ich jetzt zu einem Unternehmer komme, der hat eine tolle Firma aufgebaut, aber dann gibt's auch mal riesen Egos und dann würde ich das dem auch ins, oder dann sage ich das dem auch ins Gesicht, sage, gute Firma, wir müssen das und das machen. Und aber was ein Hindernis ist, ist, sie sind ja ein sehr starker Typ, ja, sie haben ein sehr, sehr großes Ego und an den Punkten wird es dann meistens schwierig in Transaktionsprozessen. Wie gehen wir damit um? Ja, und das sage ich denen ins Gesicht. Und ich meine es ja auch ehrlich und ohne Verhandlungstaktik. Und das ist für mich auch no Bullshit, ja.
Verstanden. Jetzt hast du quasi Family Trust, eine eigene Beteiligungsgesellschaft, die im Small-Cap-Bereich investiert. Jetzt bist du aber auch selber noch LP in rund 30 Vehikeln, wenn ich das richtig vernommen habe. Wie kam es dazu? Wie ging das nebenher?
Also eigentlich kam es erst zu was anderem. Liquiditätsevent war ja, dass ich meine letzte Firma verkauft habe oder dass wir unsere letzte Firma verkauft haben. Dann hatten wir irgendwie auch 3 Euro auf dem Konto liegen, auch nach Steuern. Und zusätzlich habe ich dann 2016 meine Eltern nach München geholt und auch dann konnte ich das Eigenheim verkaufen. Also da kam dann noch ein bisschen Geld dazu. Und wenn du dann anfängst, deine eigenen Deals einzugehen und weil du hast jetzt nicht ganz vorher gemacht, dann steckst du dein ganzes Geld nicht auch selber rein. Das heißt, obwohl wir dann Deal by Deal mit Family Trust angefangen haben, der Andreas und ich zu zweit, war dann immer noch relativ viel Geld da, was irgendwie auf dem im Geldmarktkonto lag. Und da hatten wir unsere zweite Beteiligung gekauft. Eine Handwerksfirma hier in München, die Pertler-Gruppe. Und dann hat sich irgendwann der Verkäufer mich geschnappt und hat gesagt, du Florian, also du hast ja noch irgendwie 1-2 Immobilien in München, in Frankfurt, also meine alte Heimatstadt, aber das ist nutzlos, du musst jetzt eigentlich Immobilien hier in München kaufen. Hat mich dann zu Immobilien geschleppt, die ich blöd fand, aber er und die Maklerin waren sich einig, dass das super ein super Investment ist. Und dann habe ich gesagt, gut, der Stefan, der weiß doch schon, wie das geht hier mit Immobilien, der hat einen großen Immobilienbestand, dann mache ich das halt mal, ja. Und dann habe ich da irgendwie 1-2 Immobilien gekauft mit ihm zusammen. Dann habe ich mich auch an ihm vorbeigetraut, mal Sachen zu kaufen, die er erst blöd fand, aber dann habe ich es doch ganz gut hinbekommen. Und so ist dann ein Immobilienbestand entstanden. Aber damals hat man in dieser Niedrigzinsphase sozusagen das Geld auch gar nicht richtig zum Arbeiten bekommen, weil die Banken haben wir dann auch, wenn man irgendwie Sicherheiten gestellt hat und unser Eigenheim war damals abbezahlt, musste ich gar kein Eigenkapital aufwenden, sondern habe immer so 110% Finanzierung gemacht, vielleicht noch die Renovierung selber bezahlt. Also bin ich erst zu Immobilien gekommen und dann habe ich gesagt, gut, also wenn du im Private Equity bist, dann läuft dir auch hier in München immer relativ viel über die Füße, ja. So. Und da läuft dir, wenn du Markt willst, also Market Returns, dann laufen dir irgendwie Dachfonds über die Füße oder gute Dachfonds oder spezialisierte Dachfondsstrategien, aber da musst du dir bewusst sein, dann kriegst du Markt. Dir laufen aber auch Fonds über die Füße, also sagen Direktfonds und ab und an kommt auch immer mal ein gutes Co-Investment rum, wo man sich dann in der Regel in ein, zwei Tagen entscheiden muss, weil du siehst dann schon, dass es gut ist, du weißt dann schon, wer das macht, du kennst die Leute auch und da musst du dich schnell entscheiden, weil sonst machen es halt andere Leute, ja. Und so hat sich das dann irgendwie über die Jahre entwickelt und ich habe da irgendwie bis 2021 gebraucht, bis ich dann tatsächlich mal das ganze Geld auch investiert hatte, also quasi zum Arbeiten hatte. Ja, du bist ja immer nervös, guckst auf Konto, nicht, dass du dich freust, dass da Geld da liegt, sondern du willst ja eigentlich am Arbeiten haben, ja. Und ich in meiner letzten Firma, wir haben ja Asset Management im liquiden Bereich betrieben. Also das Kern-Learning da ist, du musst investiert sein. Ja, du musst immer investiert sein, weil den Markt kann man gar nicht so timen. Du musst einfach investiert sein. Und deshalb, das hat 6 Jahre gedauert mit Immobilien und Beteiligungen. Und irgendwann kommen dann ja auch die Rückflüsse und du hast dann so ein langsam, das ist jetzt natürlich so ein bisschen stockend, aber du hast dann langsam auch so ein selbstfinanzierendes Portfolio. Und dahin will man dann ja eigentlich kommen, ja. So, jetzt kann man noch vielleicht, weil ich München erwähnt habe, jetzt kann man noch vielleicht sagen, also was machst du da? Also sagen so hier in München oder die Fonds, die du kennst, ist ja alles hier in München herum. Diversifikation ist ja nur für Leute, die nichts wissen oder die sich nicht auskennen. Ja, also da gibt es so ein ähnliches Zitat, was man irgendwie Warren Buffett in den Mund legt. Ob das jetzt wirklich von Warren Buffett kommt, ich kenne es auch von anderen Leuten, die es gesagt haben. Aber hier unserem Handwerker, sagen, der, als er verkauft hat, hat er auch irgendwie Geld auf dem Konto gehabt. Dann kamen natürlich alle möglichen Leute und die Sparkasse und wer auch immer auf ihn zu und haben gesagt, jetzt musst du in Aktien investieren. Und natürlich haben sie ihm dann irgendwelche schlecht laufenden Fonds angedreht und in der ersten Aktienmarktkrise ist er nervös geworden, hat alles wieder verkauft, hat einen Verlust gemacht. Ja, also so jemand, der weiß, wie, als Handwerker, der weiß, wie er Immobilien macht, der muss einfach unendlich viel Immobilien machen und zwar nicht in Dresden oder in Hamburg oder in Magdeburg und Steuerabschreibung, sondern er muss die genau hier kaufen und hat ja auch einen Dealflow. Ja, den Dealflow habe ich ja dann auch bekommen. Und genauso ist es ein Private Equity. Also solange ich in der Industrie bin, möchte ich eigentlich, in dem, was wir machen, Small Cap verdient mir ja am besten. Ja, möchte ich eigentlich über Manager diversifiziert, weil dann sagen das individuelle Risiko, dass ich mal oder meine Kollegen an den Baum fahren oder was auch immer, auch ein bisschen wegdiversifiziert, möchte ich eigentlich mehr von dem machen, was man weiß, was man kann und was man versteht. Und irgendwann dann mal, wenn man irgendwie vielleicht im Schaukelstuhl unterm Apfelbaum sitzt, dann kann man ja wieder Dachfonds ganz viel machen, weil man ist, dann ist man nicht mehr dran. Ja, und insofern habe ich schon ein Interesse da, das Portfolio auch sozusagen weiter aufzubauen, zu pflegen. Aber man muss auch gucken, dass man sich arbeitsmäßig nicht verzettelt, weil PE ist jetzt sozusagen vielleicht noch ein bisschen entspannter als bei Immobilien, aber du musst dann trotzdem immer zum Notar oder zu, also du willst ja dann trotzdem Dinge mitbekommen oder auf Gesellschafterversammlungen auch den Fondsmanager mal sagen, weil man es ja auch selber auch macht und sagt, davon halte ich jetzt nichts und gucken, dass auch die ganzen anderen LPs dann dem sagen, davon halten wir jetzt nichts und dann hält er sich auch hoffentlich dran. Also so im ganz kleinen Bereich ist ja, kann man es ja auch noch ein bisschen beeinflussen, wenn man jetzt irgendwie, wenn jetzt irgendwer bei KKR LP würde mit 10 Millionen, dann musst du hoffen, dass was rauskommt und wahrscheinlich kommt nichts raus, ja, oder nichts ist jetzt nicht gesagt, aber nicht viel.
Ja, super spannend. Du hast gerade eben schon das Stichwort genannt, Small Cap. Das ist ja was, was euch bei Family Trust auch, oder was euer Merkmal bei Family Trust ist, was die Investments angeht. Vielleicht kommen wir mal zu deinem eigentlichen Job sozusagen neben den ganzen anderen. Mhm. Was macht Family Trust? Was macht Family Trust besonders?
Also ich habe, wir sind ja drei Partner bei Family Trust und der Andreas kam von Orlando oder Orlando Management. Der Carsten hat eine langjährige Historie von Aurelius und als wir in den Markt gekommen sind und ich bin Unternehmer, das verstehen jetzt die Makler nicht so direkt, warum jetzt ein Unternehmer da in Private Equity rumturnt, aber die haben dann schon auf die Lebensläufe geguckt und haben dann gesagt, ihr müsst sowas ähnliches machen wie Distressed oder Special Sit oder solche Themen und da waren in unserem, also in unserem ersten Fonds sind auch mal Beteiligungen drin, die so Special Sit ähnlich sind, weil wir mal auch die allererste Beteiligung innerhalb von 3 Wochen kaufen konnten und sie tatsächlich dann innerhalb von 6 Wochen All Equity gekauft haben. Das war ein Folienproduzent für Lebensmittel, da war der Marktwert der Assets 7 Millionen und wir haben gekauft mit einem Equity-Einsatz von 3 Millionen und nach 11 Monaten das komplette Equity wieder refinanziert. Das ist ja ein No-Brainer. Ich will jetzt gar nicht sagen, das ist eine Special Sit, sondern es ist einfach ein No-Brainer. Die Beteiligung hat einfach die ganzen Fondskosten finanziert durch das, was wir da bislang schon rausbekommen haben und noch irgendwie Rendite erwirtschaftet. Ja, das musste machen. Aber wir sind im profitablen Small-Cap-Bereich unterwegs und dann haben wir 2 Sachen, nämlich wir haben eine Mission und sagen, unsere Mission ist es, Small Caps in den Mid-Market zu bringen. Jetzt Mid-Market ist jetzt natürlich vermessen, aber ich kaufe Small Caps, wir kaufen Small Caps und möchten die in den Lower Mid-Market bringen. Ne? Also sagen, wenn ich hinterher einen Strategen verkaufen will, wenn ich einen strategischen Exit haben will oder PE-Back-Stratege, aber das ist ja irgendwie, das ist ja dann auch das Gleiche, dann muss ich auch eine gewisse Größe erreichen. Ne? Und für die meisten Strategen, wenn man jetzt irgendwie so diese 2 Millionen EBITDA-Assets anschaut oder 3 Millionen, dann ist es zu kleinteilig, das Management fehlt, die Nachfolge. Den Unternehmer kann man ja meistens nicht mit einer Person alleine ersetzen. Und da gibt es noch ganz viele andere Dinge zu machen. Da müssten Stratege 2, 3 Manager reinschicken. Das können die gar nicht kaufen. Und wir müssen in den Lower Mid-Market kommen, um dann wirklich einen guten, kompetitiven Exit zu schaffen. So, das ist jetzt mal die Mission, die oben drüber steht, ja. Und dann muss man sich fragen, was macht ihr denn? Ja, Seid ihr agnostisch? Kauft ihr alles oder in welchem Bereich investiert ihr? Und am einfachsten ausgedrückt ist es, wenn man sagt, was man nicht macht. Ja, klar, wir machen Buyout, das heißt, wir machen kein Venture oder kein Growth oder keine Themen, wo ich irgendwie eine Umsatz-Multiple-Bewertung haben. Also verstehe ich nicht, bin ich nicht schlau genug dazu. Ich muss Cashflows sehen, ja, also EBITDA oder EBITDA minus CapEx, je nachdem, wie groß oder klein die CapEx sind. Und genauso kann man dann sagen, den Branchenfokus, den kann man auch besser ausdifferenzieren, indem man anschaut, was die anderen machen und immer so auf ihren Homepages haben und was auch grundsätzlich LPs oder Anleger toll finden. Also jeder findet ja toll irgendwie Software as a Service, und wenn es jetzt nicht Software as a Service ist, dann ist es IT-Services. Kam vor ein paar Monaten eine Studie raus, die ich bekommen habe. Es gibt 71 IT-Services bei den Bildplattformen in Deutschland. Also sprich, wenn du irgendwie 3 Suchaufträge mit 3 Maklern hast, dann schreibt jeder von denen irgendwie für diese 71 Dinger dann Briefe. Das heißt, wenn du selber eine IT-Services-Firma besitzt, dann kriegst du wahrscheinlich 71 Anrufe, 210, so sagen wir mal 3 oder 213 Anrufe von M&A-Maklern im Jahr. Das ist nichts für uns, da stellen wir uns nicht an. Also SaaS, IT-Services, MedTech, EdTech, Cybersecurity, die Liste kannst du ganz lang machen. Also sagen, und das ist bei ganz relativ vielen GPs, steht das dann irgendwie auf der Homepage, kommt bei LPs super an, weil jeder versteht, ist irgendwie ein wachsender Markt oder es ist die Zukunft. Sondern wir machen genau das nicht. Ne? Wir machen genau das, was übrig bleibt. Also ist immer so schön in Englisch ausgedrückt, undervalued oder overlooked Industries, also alles das, wo sich die Finanzinvestoren nicht tummeln. Und jetzt gibt's natürlich ganz oft Gründe, warum die sich nicht tummeln. Ja, weil irgendwie, wenn ich jetzt Automotive Verbrenner, also Drehteile für Verbrennermotoren mache, dann braucht's absehbar keiner mehr, ja, oder will keiner mehr. Und das hat jetzt schon angefangen. Also so diese CNC Lohnfertiger, das ist irgendwie, das kannst du jetzt an Distressed wahrscheinlich verkaufen, auch wenn es bestimmt noch welche gibt, die auch tolle Margen haben. Aber das ist ja at risk, wenn alle anderen ihre Aufträge verlieren und dann die gleichen Kunden anbohren, die du jetzt hast. Dann, also das ist absehbar, ne? Sagen so. Oder was auch keiner will, ist Fashion, ja. Oder Möbelindustrie ist auch eine sehr schwierige Industrie. Wir haben eine Beteiligung da, die ist inhaltlich sehr, sehr gut. Die leidet jetzt aber aktuell unter der Konsumzurückhaltung so ein bisschen. Das heißt, manchmal gibt es Gründe, warum das dann keiner will und warum jeder dann SaaS oder EdTech oder MedTech macht. Aber wir schauen, da bleibt unheimlich viel von den 500.000 KMUs so in Deutschland oder sagen wir 600.000, wenn du dann irgendwie die Dachregion nimmst, bleiben ja unheimlich viel übrig von Unternehmen oder Unternehmern, die vernünftige Geschäftsmodelle haben, die es in 10 Jahren auch noch gibt. Lebensmittelfolien kann ich nicht mit AI produzieren. Ja, also ich muss da extrudieren, hilft nichts. Und die es in 10 Jahren noch genauso gibt, wo die Branche vielleicht stagniert, ja, oder was weiß ich, 2% wächst. Und dann kann man sagen, das ist alles nicht sexy, ja. Wir haben letztes Jahr für 120 Millionen Euro im deutschen Raum Staubsauger verkauft. Also ich kann jetzt irgendwie meiner Frau sagen, ich bin Staubsaugervertreter, ja. Staubsauger ist wahnsinnig unsexy, ja. Wir haben irgendwie eine Firma, die für 30 Millionen Euro Untertagebau-Equipment, Sicherheitsequipment verkauft. Ja, ist es jetzt, also ist jetzt Untertagebau, Sicherheit, Steuerungs-Equipment, ist es jetzt sexy? Nein, prinzipiell nicht. Ne? Aber wenn ich 11 Millionen EBITDA zu 3,3 Mal kaufen kann, dann muss man sich das doch überlegen, ob das vielleicht doch sexy ist, aber auf einer anderen Ebene, nämlich aus Investorenperspektive, ja. So. Und dann immer, wenn du drin bist, dann findest du jedes Asset sexy, weil dann fängt das Machen an, ja, sagen so.
Das macht dann immer Spaß. Das klingt nach einer wahnsinnigen Vielseitigkeit, also von Untertage über Staubsauger bis hin zu Fashion. Das setzt ja auch einen gewissen Dealflow voraus. Und ich habe verstanden, dass ihr sehr, sehr viel seht jedes Jahr. Ihr seht mehrere hundert Projekte. Wie kriegt ihr das als Team überhaupt gestemmt, so einen Dealflow zu analysieren, zu screenen?
Also der Dealflow vom Prinzip her, der kommt erstmal darum, dass ich wie so ein Wahnsinniger immer rumgerannt bin, weil, haben wir am Anfang gesagt, heißt machen, ja. Das war auch so, dass mein Vater, der ist, als wir Family Trust gegründet haben, war meine Frau hochschwanger. Mein Vater ist in Südfrankreich im Atlantik verunglückt, in hohen Wellen, hat sich das Genick gebrochen, lag da im Krankenhaus. Dann habe ich den nach Frankfurt geholt. Und da lag er ein Jahr lang im Krankenhaus. Der ist seitdem hochquerschnittsgelähmt. Und dann habe ich das aber verbunden. Ne? Ich bin 3 Tage die Woche unterwegs gewesen, habe tatsächlich 3 Tage die Woche Unternehmer besucht. Und M&A-Makler, und irgendwann kannten dich dann alle und dann kommt halt so ein Dealflow an. Und Andreas hatte irgendwie noch Makler von Orlando gekannt, der Carsten Abdelhadi, mein dritter Partner, hat sein eigenes Netzwerk mitgebracht und ich bin so ein Wahnsinniger, der dann irgendwie allen, jedem einzelnen Kontakt hinterher rennt und versucht es dann auch irgendwie zu institutionalisieren. Und irgendwann haben wir dann in Corona, hatten wir dann vor, sagen, irgendwann führen wir mal Salesforce ein, dann kam Corona, dann haben wir auch Salesforce als Prozess eingeführt und dann verfolgt man das Ganze strukturiert und jetzt irgendwann haben wir da so eine Dealflow-Maschine aufgebaut und die müssen wir pflegen. Ne? So, jetzt das kannst du nur mit einer Software, ich weiß gar nicht, also muss jetzt Salesforce nicht das einzig beste, tollste sein? Bestimmt nicht. Das ist eher so ein altes Legacy-Modell, wahrscheinlich, wenn man die jungen Startups fragt. Aber wir kommen ganz gut zurecht und ich habe jetzt mittlerweile einen Kollege, der mir gegenüber sitzt. Wir machen das zu zweit. Also sagen wir, sind da schon zu zweit eigentlich vollamtlich am Dealflow dran. Von den 900 Deals, die wir im Jahr sehen, ist aber auch kein Software as a Service oder IT-Services drin, ja, die landen da gar nicht drin. Also wir haben schon 900 Transaktionen relevanten Dealflow für uns. Fairerweise sind aber auch ab und zu mal Add-on-Themen mit dabei. Also es ist nicht alles 900 Plattformen. Aber der deutsche Markt, gerade in diesem unbeobachteten Teil, der gibt schon viel her, ja. Dann muss man das auch industriell bearbeiten. Also sprich, wir haben tatsächlich immer irgendwie 1, 2 Praktikantinnen beschäftigt, die eigentlich nur NDAs machen, Erstanschätzungen nach einer vorgegebenen Art und Weise und dann schaut ein Partner oder ein Senior Member vom Investment Team dann drüber und mal, wenn du schon 5-mal EMS gesehen hast, dann weißt du, in welche, oder auch da Transaktionen vielleicht gemacht hast, dann weißt du schon, in welche Ecke gucken musst. Dann hilft eine Erstanschätzung, weil irgendwie das ist ja die gleiche Struktur immer, du weißt, wo du gucken musst. Und der Praktikant, der ganz oft immer eine richtige Einschätzung macht, der hat dann auch eine gute Chance, irgendwo hinterher eingestellt zu werden. Oder wenn sich die Gelegenheit ergibt, bei uns oder bei einer Portfoliogesellschaft bei uns zu landen. Und so ist es eigentlich ein gutes Instrument, dann auch die Leute auszutesten. Und dann müssen wir natürlich relativ schnell aussieben, ja, sozusagen von Transaktionen, die zu uns passen. Ja, und was passt zu uns? Da kommen wieder so unwanted, overlooked. Wenn ein Asset zu schön ist, dann passt es nicht zu uns. Also natürlich will ich auch eine Firma haben, die irgendwie 15%, 10-15% im Jahr wächst, die schon ein bestehendes Management hat und die einzige Branchenlösung ist, die alle haben. Also irgendwie so der Plattformgedanke in Software. Die Transaktion werden wir aber gar nicht bekommen. Also Punkt 1, weil wir werden überboten werden. Und Punkt 2, wir können auch nichts dran machen. Also sagen, wir haben immer, deshalb können wir relativ breit aufgestellt sein, wir haben immer sozusagen so 5 Themen, die wir im Operativen dann an den Firmen erledigen müssen, sagen so 5 Hausaufgaben. Das ist einmal die unternehmerische Nachfolge. Das ist zum Zweiten, wir nennen es nicht Buy and Build, sondern wir nennen es Gruppenbuilding. Warum? Wenn du in der Branche kaufst, wo irgendwie wenig Wettbewerb ist, für die sich keiner interessiert, dann bist du schon für den Nukleus relativ ohne Konkurrenz unterwegs. Man ist nie konkurrenzlos unterwegs. Ja, das muss man LPs vielleicht, oder es erzählen die Midcap-Fonds den LPs, dass sie sagen, eigenes Sourcing haben und immer konkurrenzlos kaufen. Stimmt natürlich nie, aber man muss sich so anstellen, dass man dann die Transaktion alleine machen kann. Wenn das in der Branche ist, die irgendwie unspannend ist, dann kann man da 2, 3 Add-ons machen, für die sich erst recht keiner interessiert. Und dann bist du in diesem Lower Mid-Market. Also das heißt Group Building, ja. Das Dritte ist dann, jetzt wird man meinen, Digitalisierung ist im deutschen Mittelstand immer noch, also schon lange angekommen, ja, weil das haben die Leute ja irgendwie auch schon vor 10 Jahren auf ihren Folien gehabt. Wisst ihr genauso, sozusagen als Beratung. Und das ist natürlich nicht so, ne? Sagen, wir kaufen einen Mittelständler mit 4 Millionen EBITDA, aber die Mitarbeiter, da gibt es dann 2 Mitarbeiter in der Zentrale, die sich von morgens bis abends, nachdem ich da meinen Operations Manager reingeschickt habe, berichtet er mir das, von morgens bis abends nur damit beschäftigen, die Akte zu suchen, die Kundenakte zu suchen, wo die denn gerade ist, ja. Und dann vor 2 Wochen, Mittwoch, hatten wir dann schon fix. Ich war dann auf der Beiratssitzung oben und also irgendwie so einfache Dinge wie dann ein ERP-System einführen, aber die waren alle so glücklich, dass sie dann sagen, das ist so toll und ich sehe schon am Anruf, also am Telefon sehe ich schon, wer anruft, ich kann das im ERP-System aufmachen, ich sehe schon, welches Angebot der Kunde bekommen hat, nicht, sozusagen so, das sind auf der einen Seite selbstverständliche Dinge, deshalb hieß es früher bei uns irgendwie so eine Operations, aber jetzt heißt es irgendwie so, und die Aufgabe heißt Digitalisierung und Operations, weil ist also so trivial es ist, man ein CRM-System einführen, also Digitalisierung, da geht immer. Und jetzt gestern bin ich aus Zürich zurückgefahren mit einem Kollegen und habe auch mit ihm besprochen, sagen, ich werde ihn wahrscheinlich mal das nächste Jahr durch alle Portfolio-Companies schicken, weil er kann sich da mal in diese AI-Themen einarbeiten oder ist da schon drin. Und dann kann man einfach mal überall querbeet gucken. Die normalen, diese langweiligen, unsexy Themen, die wir so im Portfolio haben, da könnte jetzt auch sagen, Lebensmittelfolien, nicht mit AI, Boulderhallen, ja, was willst du da AI haben? Ja, aber du musst einfach mal wirklich überall reingucken, dann überlegen, was man es nutzen kann. Und dann ist es schon ein Thema Digitalisierung, selbst für die unsexy Branchen, ja. Ein Staubsauger wird auf absehbare Zeit nicht mit AI betrieben werden, ja. Viertes Thema ist Internationalisierung, weniger für die Services. Da bist du in Deutschland, also in den regionalen Märkten, ja immer sehr, sehr gut aufgehoben, auch mit Konsolidierung. Und aber für die Industrial Products Themen, die wir machen, ist es, also da hat jemand immer so Nischenprodukte, aber als kleine Firma immer relativ schwer international zu vertreiben. Das haben wir für ein paar Firmen schon gemacht. Dann hast du irgendwann eine Erfahrung da drin, dann kannst du gut unterstützen. Und als letztes, ich weiß ja nicht, ob das jetzt unter Trump verboten ist, da steht ESG drin, und das sind aber, da kann man ganz oft drüber schreiben, das waren früher mal so ganz normale, sinnvolle unternehmerische Entscheidungen, ja. Also bei unserer allerersten Beteiligung, da bin ich mal gefragt worden, was habt ihr bei ESG da gemacht? Sag ich, puh, eigentlich gar nichts, also ich weiß nicht. Aber hinterher hat es dann der aus mir rausgekitzelt, sag ich, ja, also natürlich haben wir Solarzellen oben drauf installiert, aber das haben wir halt, da war der Strom dann hinterher billiger, ja. Wir haben, weil halt dieser Öldampf in den Produktionshallen immer so gestört hat, hast du immer so einen feinen Ölnebel in der Luft schweben. Ja, da haben wir halt eine neue Abzugsanlage gemacht, weil es halt irgendwie dann angenehmer ist, auch für die Mitarbeiter. Da denkst du jetzt nicht viel dabei. Dieses Investment muss man als Unternehmer auch machen. Toiletten renovieren, jeder kriegt eine Unfallversicherung. Ja, das kannst du heutzutage alles unter ESG schreiben. Finde ich aber, also ich bin so der Pragmatiker, das sind sinnvolle unternehmerische Entscheidungen. Und deshalb ist es dann schon sinnvoll, auch solche Themen dann zu verfolgen, weil du bist ja auch als KMU hast es oft schwierig, Fachkräfte zu finden. Und wenn du dich dann da gut positionieren kannst, dann, wenn du das ESG nimmst oder Social oder Governance-Themen, dann nennen wir das so, aber das ist auch ein Thema, genau.
Also sehr, sehr operativ unterwegs, zugleich aber auch einen sehr, sehr hohen Dealflow, den ihr habt. Jetzt hört man das ja nicht von jedem im Markt, fairerweise. Es gibt ja auch gerade ein paar Herausforderungen, was den Dealflow angeht, was das Fundraising auch angeht, bei vielen PEs. Wie nimmst du denn jetzt aus deiner Warte die aktuelle Small-Cap-Mid-Markt-Phase wahr? Also ist es jetzt, sage ich mal, gibt es viele Opportunitäten, weil man sagt, die nächsten Jahre kommen jetzt sowieso so viele Small-Cap-Unternehmen auf den Markt im Rahmen von Nachfolgen, oder ist es tatsächlich so, dass es sehr herausfordernd ist?
Also wenn man jetzt schauen wollte, ich habe jetzt nicht in Salesforce reingeschaut, da kriege ich ja quartalsweise Dealflow, das Quartal ist jetzt bald zu Ende, das war jetzt schon ein bisschen ruhiger, wobei wenn man jetzt irgendwie eine Runrate von 900 Deals im Jahr hat und dann ist man eine Runrate von 700 oder 600, dann ist das jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben auch ein vernünftiges, also ein sehr gutes Deployment dieses Jahr. Eigentlich so, dass ich jetzt ein Stück früher dann auch, nämlich nächstes Jahr ins Fundraising wieder gehen werde, als wir ursprünglich gedacht haben. Sondern wir dachten mal so 27, aber das wird 26 sein. Und Mai, dann ist halt immer die Aufgabe, aus dem Dealflow, den du hast, irgendwie die vernünftigen Transaktionen rauszumachen. Und da sehe ich es jetzt für uns nicht so, dass der Dealflow, also dass man da nichts Vernünftiges findet, ja. Aber es ist, was weniger das Hindernis ist, ist der Dealflow. Für uns ist es so, wir waren in den letzten zwei Jahren schon häufiger in Prozessen, die wir angefangen haben, DD angefangen haben oder auch mal Red Flag DD, wo dann hinterher im Prozess rauskam, also Order Intake, Auftragseingang halbiert sich gerade oder geht gerade ein Drittel zurück. Also wenn es ein Drittel zurückgeht, dann sagst du, okay, jetzt reden wir über einen Earnout. Du musst dir dann aber auch überlegen, wie groß der Earnout wird. Und ab einer gewissen Earnout-Anteil hat der Unternehmer ja auch keine Lust mehr, das zu machen. weil er vielleicht selber nicht dran glaubt, weil er irgendwelche Horrorgeschichten gehört hat, dass er beim Earnout übers Ohr gehauen wird. Wir können ihm aber genug Verkäufer dann zeigen, wo wir den Earnout gezahlt haben. Ja, also aber die Leute hängen ja an ihren historischen Preisen fest und dann ist man doch auch im Small-Cap-Bereich, wo ich immer sage, wenn du mal drin bist du nicht vom Macro-Environment betroffen, weil also sagen, du als Kleiner kannst den Großen ja immer was wegnehmen, ja. Sagen, du kannst ja immer wachsen oder durch Add-ons, du kannst operativ was tun. Also ob jetzt die Zinsen hoch oder niedrig sind oder wie das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist, also vom Prinzip her, in Small Caps musst du dran arbeiten, da kannst du auch so viel dran arbeiten. Ein KKA, wenn die große Firmen kaufen, dann müssen die irgendwie schon eher sich auf die Inflation und Zinsen mit deren Leverage erst recht über die Zinsen Gedanken machen. Das sollten wir eigentlich nicht, aber letztendlich sind wir dann natürlich auch, wenn in Deutschland alles so schrittweise zurückgeht, da sind auch alle Portfoliounternehmen ein Stück weit davon betroffen und man muss ja daran arbeiten, dass es denen relativ gesehen gut geht oder besser, ja.
Jetzt hast du gerade eben schon KKA erwähnt, also quasi einen eher größeren Player. Ich werfe mal ein paar Stichworte rein. LTIFs, Megafonds, Venture Capital Hype. Das sind ja auch Themen, zu denen du durchaus kritisch stehst. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen abholen.
Ja, Mai, wenn man in Private Equity investiert, dann bin ich immer der Meinung, dann soll halt auch irgendwie mehr rauskommen als der MSCI World langfristig. Ja, jetzt haben wir so eine Phase, getrieben durch die Magnificent Seven, wo natürlich auch der MSCI World sehr undiversifiziert von diesen Getrieben sehr, sehr gut performt hat. Es ist vielleicht jetzt ein schlechter Zeitpunkt zu gucken, aber langfristig irgendwie sind Aktien liquide und ich kann da irgendwie mir billige bis fast kostenlose ETFs kaufen und einfach immer investiert sein. Wenn ich zwischendurch nicht drauf gucke, ja, dann darf ich nicht verkaufen, weil Private Equity kann ich zwischendurch nicht verkaufen. Aber da muss ja langfristig schon irgendwie mehr rauskommen, ja. Und bei den Megafonds ist es schon so, da ist es jetzt, wenn man so in diese echten Track Records schaut und nicht IRR-Zahlen, you can't eat IRRs, ist völlig nutzlos. Du musst auf den Mock schauen, wie viel ist da mehr rausgekommen. Mai, und wenn dann dein Kapital, ein PE-Fonds bringt nach acht Jahren im Schnitt sein Kapital zurück, das im aktuellen Marktumfeld mit jedem Jahr, das voranschreitet, verlängert sich diese statistische Zahl dann um ein Jahr, weil im Moment nicht genügend Exits stattfinden. Ja, dann kannst du auch, also wenn du dann liquide investieren kannst und irgendwie gleich oder mehr verdienst als KKA, dann ist es irgendwie für mich sinnlos, da in den Bereichen zu investieren. Aber das ist natürlich auch so, dass historisch, also jetzt in diesem sinkenden Zinsumfeld, der rückblickend von vor zwei Jahren, dann die 10 Jahre zurück, dass die Renditen da sehr vernünftig waren. Und jeder, der jetzt heute schaut, oder wenn jetzt mal ehrlich jemanden von den großen Fonds erwischt, dann die werden auch sagen, das kommt nicht mehr so wieder, ja, kann auch nicht so wiederkommen, wenn man dann wesentlich von Multiple-Arbitrage durch sinkende Zinsen und von niedrigen Finanzierungskosten profitiert hat. Aber der Track Record ist jetzt erstmal so, dass ganz viele Anleger da immer noch committen und auch noch mehr committen. Und irgendwie, was weiß ich, Adyen sammelt einen 30 Milliarden Secondaries-Fonds ein. Die Story ist ja einfach, ja, dass du sagst, ah, schau mal, und Harvard verkauft gerade einen Block von, ich glaube, 4,6 Milliarden. Und wenn wir nur noch 1, 2, 3 von solchen Assets aufschnappen, dann haben wir ja schon die Hälfte unserer Secondary-Fonds gefüllt. Aber die Wahrheit ist auch, dass wenn ich jetzt so Secondary-Manager treffe und spreche, dass der Wettbewerb da durch das ganze Fundraising und eben auch durch die LTIFs schon hart wird, ja, also schon härter wird. Und dann überall, wo so wahnsinnig viel Geld reinschwappt, da gibt's natürlich einen Druck auf die Renditen, ja. Und gestern habe ich eine schöne Geschichte gehört von einem Bekannten von mir, der das Dachfondsgeschäft, das PE-Geschäft, das europäische Dachfondsgeschäft von einem sehr großen US-amerikanischen Dachfonds leitet. Und der hat gesagt, sie haben ihr Tail-End-Portfolio verkauft, also quasi sagen so die auslaufenden Restanten von Fonds, die eigentlich abgewickelt werden müssen, wahrscheinlich schon irgendwie im Jahr 9, 10 oder in der Verlängerung sind, da hast du immer noch NAVs und im Moment sind die nicht liquidierbar und sie wollten das aber einfach mal aus ihren Dachfonds rauskehren, haben einen Prozess gestartet und normalerweise wäre das historisch immer so gewesen, das wäre ein Blutbad gewesen. Also sagen, du hättest riesen Discounts gehabt bei Venture, 50-60% aufs NAV, weil das sind halt diese Tail-End-Portfolios. Wer weiß, was da rauskommt oder wie lange es noch dauert, ja. Und jetzt sagt er, super, also er hat jetzt nicht gesagt, welche Zahl, aber es ist total super gelaufen. Wir hatten einen Wettbewerb von 3 Bietern, 3-mal LTIFs und einer hat angerufen, er braucht es unbedingt, weil er muss ja irgendwie seine Dinger da füllen. Und wie das dann technisch funktioniert ist, die kaufen dann so Assets mit einem Discount, meinetwegen von 50%. Wir hatten dann, also Discount to NRV, was die Manager reporten, die GPs, wir hatten dann an Tag 1 diese 50% nach oben, also quasi 100% wieder auf. Super, dann können sie schon mal eine schöne Performance zeigen. Damit kann man noch mehr Geld anziehen. Also mit einer guten Performance kannst du so diese ganzen Wealth Manager oder die Private Banking Abteilungen dann natürlich alle reinjagen. Also mit so einer buchhalterischen guten Performance. Und dann ist es so, also sagen Hamilton Lane hat das Pech, da auch viel in der Presse jetzt zu stehen. Und dann wird quarterly, also quartalsweise, der Carry abgerechnet, also sprich auf unrealisierte Gewinne, wird dann schon mal der Carry bezahlt für den LTIF-Manager, ohne dass eigentlich irgendwas an Value Creation geschehen ist. Und das ist so ein, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber das ist schon so ein bisschen wie die Specs. Also wenn alle dahin rennen, dann musst du dir ganz ernsthaft fragen, ob das jetzt irgendwie so der richtige Weg ist oder sein kann. Ja, und der ist es ganz bestimmt nicht. Ob jetzt die, sag mal, von vernünftigen Anbietern LTIFs dann schlechter sind oder sein werden, als wenn ich jetzt von meinem Private Banking irgendeinen Allianz Balanced Fonds angedreht bekomme. Wahrscheinlich kann da sogar aus den LTIFs noch mehr rauskommen. Aber trotzdem, also blutet einem da das Herz, wenn man dann durchgerechnet sieht, was da für Kosten und Gebührenstrukturen dahinter sind oder wie Carry berechnet wird und ich möglicherweise aber den Erfolg gar nicht sehe, weil dann doch mal der Marktcrash kommt und das gar nicht realisiert werden kann, aber der Carry schon ausgezahlt wurde an den Manager, ja. Da gibt's ja kein Escrow.
Ja, man merkt, du schaust dir alle möglichen Sachen an, bist ja in wahnsinnig vielen unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Da kann eigentlich nur noch eine Frage kommen, die ich mir stelle. Was kommt jetzt als nächstes bei Florian Schepp? Was plant Florian Schepp für sich? Was will er noch sehen? Was will er noch machen? Was will er noch erleben?
Ach, das ist eher genau das Gegenteil. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht zu selbstzufrieden da antwortet. Aber das ist so ein bisschen anders bei mir. Ich mache jetzt genau das, was ich machen will. Ja. Und ganz im Gegenteil, es wäre ja auch schlimm, wenn ich jetzt irgendwie noch sagen würde, oh, jetzt, also sagen so, jetzt bin ich noch gar nicht da und ich muss noch irgendwie, also ich mache jetzt genau das, was ich machen will. Und wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich es jetzt auch ändern, ja. Also irgendwann bist du ja im Leben in der Position, wo du es auch ändern kannst, ja, sagen. Und wenn mir Family Trust, also sagen, das, was wir machen, da nicht gefallen würde, also wenn wir irgendwie so auf Mid-Market-Auktionen rumturnen würden und Zettel dann abgeben würden und der Höchstbietende gewinnt dann und weiß gar nicht, ob du dich dann freuen kannst, dass du der Höchstbietende bist, wenn 30 mitgeboten haben, dann würde ich es nicht machen, dann wäre ich auch weg. Ja, sozusagen so. Jetzt kann man vielleicht fragen, sagen, was hat man sich noch vorgenommen? Ja, sagen so, also wenn man das macht, auf dem Weg ist, wo, wenn es der richtige Weg ist, wohin willst du dann auch kommen? Ja, also ich fände es eigentlich lustig, dass ich, wenn ich jetzt am ersten Fundraising bin ich mal gefragt worden, also sagen von einem LP, und es war auch eine faire Frage, ja, der hat es auch offen gestellt, so wie ich es auch offen die Frage den Leuten stellen würde, hat gesagt, ja, Herr Schepp, also sagen bei den beiden, sagen so, also bei meinem Fundraising für den ersten Fonds, ich verstehe es ja, sagen Orlando und Historie hier, Carsten bei Aurelius, aber was machen Sie denn da im Private Equity, ja? Weil irgendwie, klar, also du willst ja dann, also die typischen LPs wollen ja dann irgendwelche Ex-Investmentbanker, die irgendwie LBO-Modelle rechnen, aber der Kern irgendwie sozusagen im Small-Cap-Unternehmen zu kaufen, ist nicht, dass du ein schöneres LBO-Modell rechnest, das ist nicht der Kern. Du musst irgendwie Unternehmer, also du musst mit Menschen können und musst noch Geschäftsmodelle verstehen, ja. Jetzt Geschäftsmodelle, das schaffe ich noch. Wir kaufen ja auch die langweiligen Sachen, ja. Können wir jetzt behaupten, dass der Anspruch nicht so hoch ist, aber also deshalb sagen, lustig fände ich es sozusagen im Nachhinein dann. Und unsere ersten beiden Fonds, die laufen recht vernünftig. Dann einen dritten Fonds zu raisen nächstes Jahr. Irgendwann mal da 3 Top-Quartil-Fonds hinzulegen und dann zu sagen, ab jetzt macht's die nächste Generation in unserem Investment-Team. Also sagen, ab Fonds 4 lässt man dann dann sind die ja auch nicht mehr jünger oder das ist auch nicht despektierlich gemeint, aber dann lässt man die jungen Kollegen ran und wir haben jetzt tatsächlich auch ein Team an Bord, also wenn du jetzt unternehmerische Mitarbeiter hast, dann kannst du nie ausschließen, dass sozusagen dann der eine oder andere auch mal wechselt, aber auch ein Team an Bord, wo ich jetzt einen größeren Fonds raisen will, aber wir auch größere Transaktionen machen, sehr erfolgreich und auch mehr Geld brauchen, aber B auch, um denen die Perspektive zu bieten. Und dann haben wir ein Team an Bord, das irgendwie so Family Trust, diesen Spirit, was für Typ von Transaktionen und welche Anlässe wir machen, gefressen hat, dass ich denen dann auch Geld geben würde, selbst wenn ich irgendwann mal nicht mehr mit dabei wäre, ja.
Ja, Stichwort junge Generation, jetzt hast du es gerade eben erwähnt. Vielleicht meine Abschlussfrage: Was würdest du jungen Leuten mit auf den Weg geben wollen, die ins Private Equity Geschäft einsteigen möchten?
Mhm. Ja, ist schwierig zu raten, weil grundsätzlich ist es eine enge Branche. Ne? Es gibt nicht, also die Unternehmensberatungen stellen viel mehr ein als die PE-Häuser. Und selbst wenn man mal zu einem anderen Lebenslauf daherkommt, so wie ich, ja, da haben sich die Leute ja schon gekratzt. Was machen Sie denn da eigentlich jetzt am Kopf gekratzt? Was machen Sie jetzt eigentlich im Private Equity? Ne? Klar, der Weg, wenn jetzt bei einem Goldman warst oder bei JP Morgan oder Morgan Stanley, also im Investmentbanking dann ins PE, das ist natürlich einfach oder einfacher, weil irgendwie in Interviews wirst du ja wahrscheinlich ganz viel zu LBO-Modellen und ein bisschen weniger zu Geschäftsmodellen gefragt, auch wenn sie ein bisschen zu Geschäftsmodellen und analytischem Verständnis da fragen werden. Das deckt dann schon mal den Large-Cap-Bereich auf. Da ist aber dann auch erstmal Cubicle angesagt, ja, sagen so in diesem Small-Cap-Bereich oder in diesem Mid-Market-Bereich, alles das, was drumherum war, natürlich irgendwie so jemand, der in der FDD saß, Leute, die bei euch saßen vielleicht oder bei EY oder so, also da spielt der Lebenslauf schon eine Rolle. Jetzt, wenn man bei uns als Partner drauf guckt, dann haben wir alle irgendwie Unternehmensberatungserfahrung, auch unsere Operations-Partner kommen alle, also unsere Operations-Kollegen direkt im Value Creation Team vor Ort, die haben alle auch einen Beratungshintergrund, weil wir dieses strukturierte und analytische Arbeiten schätzen. Aber das ist schon von der Beratung her ist es ein schwierigerer Weg rüberzukommen. Da kommen manchmal Leute aus dem PE, aus den Praxisgruppen PE dann ins Private Equity hinein, wenn die dann Due Diligences, meistens sind es ja dann CDDs für Unternehmensberatungen machen. Also so vom Karriereweg ist tendenziell Private Equity dann natürlich ein bisschen schwieriger oder eingeengter, weil man dann irgendwie anders als die Unternehmensberatung, da kann ich auch Philosophie studieren, leichter einen Weg in die Unternehmensberatung findet als ins Private Equity. Ja. Insgesamt, was soll man Leuten raten? Jetzt ohne da altklug zu klingen, aber wenn man selber so ein bisschen durch Instagram scrollt, dann sieht man ja immer, das geht alles irgendwie schnell und zackig und ich muss irgendwie sofort, habe ich 100.000 passives Einkommen oder mit 27 habe ich schon die ersten 8-stelligen Umsätze mit meinem XY-Business. Ich kann es jetzt nur von mir sagen. Ja, jetzt kann man sagen, vielleicht bin ich mittelmäßig talentiert und bin einfach nur dran geblieben oder so. Aber ich habe einfach immer, ich habe sehr, sehr viel gemacht und sehr, sehr viel immer gearbeitet. Ja, und also den Leuten, die jetzt sagen, die jetzt so unglaublich ungeduldig sind, denen kann man sagen, also vielleicht braucht es auch ein bisschen Geduld. Bei mir kam es ja auch, also der Weg ist nicht immer sexy. Also als wir in meinem letzten Unternehmen was verkauft haben, da war der Verkauf sehr erfolgreich, aber es hat auch 10 Jahre gedauert. Ein Jahr vorher hatten wir noch Cash für 7 Monate, da hätten wir Mitarbeiter entlassen müssen, weil wir einen großen Kunden verloren hatten und konnten es dann wieder drehen. Ja, bei Family Trust, da saßen wir im Souterrain, also so ein halber Keller, da hatten wir unsere erste Beteiligung, saßen wir immer noch im Souterrain. Ja, also sagen, da musst du schon ein bisschen geduldig sein. Zu dritt, der Carsten kann dann auch an, hat sich zu mir ins Zimmer gesetzt, saß mit mir dann in so einem Kellerraum, so einem halben Kellerraum und hat auch kein Gehalt bekommen. Wir hatten auch mal einen Mitarbeiter, der zu uns gekommen ist, der jetzt unser Investment-Team leitet. Der Fritz, hatten wir gar kein Budget, da hat er sich gesagt, ich setze mich jetzt dahin. Mach ein bisschen was, ihr braucht mir kein Gehalt zahlen, aber nach 6 Monaten reden wir nochmal, ob ihr mich gebrauchen könnt oder nicht. Ja? Also Fritz ist natürlich heute dabei, sagen, und da brauchst du ein bisschen Geduld, das geht nicht von heute auf morgen. Und gleichzeitig gibt's aber auch so Leute, also der Kollege, der mir gegenüber sitzt, weiß, wer gemeint ist, da weiß ich auch gar nicht immer, ob ich denen sagen soll, sie sollen so viel Geduld haben, weil die sprühen von so viel Ideen, haben so viel Tatendrang. Also da ist vielleicht Geduld und einfach nur weitermachen und immer extrem fleißig sein es ist in solchen Ausnahmefällen ist es vielleicht gar nicht so, also der Benko hat es ja auch, bevor es dann irgendwie chaotisch wurde, auch erstmal zu was gebracht und er war bestimmt nicht geduldig. Ja, also deshalb, ich bin da immer so hin und her gerissen, aber bei mir war es einfach ganz viele Dinge gleichzeitig machen und viel machen und ich sitze auch heute noch 6 Tage die Woche da, auch wenn ich nur 5 Tage wahrscheinlich davon für Family Trust arbeite und der Samstag ist dann für andere Sachen, die ich dann machen muss oder dann sitzt halt am Pfingstmontag auch mal da und machst halt auch Sachen. Also passives Einkommen oder von wenig Arbeiten kommt es nicht, ja, sagen so. Das ist vielleicht so die Erkenntnis und die, vielleicht das ist auf mich bezogen, sagen so, was ich gemerkt habe, also am Ende, wenn man, klingt jetzt blöd, wenn man 20 Jahre lang nett zu Leuten war, also sagen so, ich habe viele Geschäft gemacht, dann so mit Mitte 40 bis sagen Anfang 50, kam das dann so langsam, eigentlich auch mit Leuten, die ich schon 10, 15, 20 Jahre kannte und das kommt irgendwann zurück, ja, also sagen so, man kann nicht alles immer nur transaktional machen, sondern das, also wenn die Leute dir gut gesonnen ist, aber wenn denen, du tust denen mal Gutes, irgendwann kommt das mal zurück, ja, und das ist schon so mein Motto. Ich mag Menschen prinzipiell, deshalb kann ich da auch vorneweg im Dealflow rumturnen, weil ich dann viele Menschen sehe, sagen, das, da muss man so drauf sein und dann kommt es irgendwann zurück, sagen so. Und das ist vielleicht ein Typ, aber da gibt es ja auch das Gegenteil von irgendwelchen, von Leuten, die Panzer sind oder was weiß ich, so diese ganz Erfolgreichen, die vielleicht auch ganz viel verbrannte Erde hinterlassen haben, sich jedes Mal neu erfinden. Deshalb kann ich gar nicht sagen, dass das der einzige Weg ist, aber das war so mein Weg oder so die bisschen Erfahrung, die man dann doch sagte, das würde ich schon sagen, das ist allgemeingültig. Damit kommt man weiter, als wenn man irgendwie immer nur transaktional unterwegs ist bei den Leuten. Ich beschäftige mich nur mit dem, wenn ich was auch direkt zurückbekomme oder ich mache jetzt die Transaktion, dann bin ich weg. Ja, sagen so, das ist schon was sich durchzieht, aber damit das erfolgreich wird, brauchst du dann trotzdem wieder Geduld, ja, das ist so.
Es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig beeindruckender Weg. Vielen, vielen Dank, lieber Florian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das war für alle sehr, sehr spannend, inklusive mir. Ich konnte auch sehr, sehr viel lernen und ja, herzlichen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir auch.
Ja, und wenn ihr weitere spannende Einblicke aus der Branche haben möchtet, weitere ehrliche und so offene Unternehmer wie den Florian kennenlernen möchtet, dann schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.